Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast Vorpass. Big G und ich sind wieder am Start. Big G, herzlich willkommen, wie geht's dir?
Donal, mir geht's blendend, mein Bester, wie geht's dir?
Mir geht's wunderschön. Ich sehe dein schönes Gesicht. Das freut mich einfach immer wieder. Und deine wunderschöne, durchsichtige Brille, das ist auch einfach toll.
Danke.
Wie war dein Wochenende?
Nicht so spektakulär. Ein bisschen Rugby geguckt, ne? Samstagmorgen. Highlight war, denke ich, Wallabies Neuseeland, ne? Ansonsten nicht so viel mehr geguckt im Sinne von Rugby. Also kein Pro 14 oder sonst irgendwas. Und bei dir?
Ja, habe auch das Spiel gesehen, habe die ersten 10 Minuten, glaube ich, verpasst. Und dann, genau, die anderen Sachen, Pro 14, habe ich nur Highlights gesehen bisher, also Zusammenfassung. Ansonsten, ja, also es musste, hat ein bisschen runterfahren, mein Mengen an Fernseher schauen vom Wochenende und ein bisschen um die Familie kümmern und Geburtstag feiern und all diese ganzen Sachen.
Ah ja, wer hatte Geburtstag?
Ich hatte Geburtstag und meine Tochter.
Ah, okay. Ja, ich habe dir, glaube ich, gratuliert. Ne? Ich habe auch deiner Tochter gratuliert, oder?
Ja, das ist sehr nett, ne? Von dir. Das ist korrekt. Korrekt. Dann lass uns einfach mal direkt halt einsteigen, was ist ja passiert am Wochenende. Spiel 4 von 4 des Bledisloe Cup an sich war schon von Neuseeland relativ eindeutig letztes Wochenende gewonnen. Das Wochenende vor, meine ich. Und jetzt am Wochenende war, sage ich mal, schon ein bisschen experimentierfreudig von beiden Mannschaften und ein bisschen offenes Spiel. Und am Ende könnte doch Australien irgendwie gewinnen, was vielleicht irgendwie keiner erwartet hätte. War das für dich eine Überraschung, was da passiert ist? Oder hattest du irgendwie schon ein bisschen Revanche erwartet von Australien?
Also, ich hätte gedacht, Neuseeland, das hat man halt darüber haben wir letzte Woche auch gesprochen, Neuseeland geht mit einer stärkeren Mannschaft rein und macht nicht so viele Experimente. Ich dachte, die wären konservativer. Als wir darüber gesprochen hatten, dachte ich nicht, dass Australien da gewinnen kann. Aber als dann die Squads announced wurden, als dann die Squads vorgestellt wurden, dachten wir schon so, dass vielleicht die Wallabies eine größere Chance haben, als wir zunächst gedacht haben. Ich bin froh über das Ergebnis, ganz ehrlich. Ich bin froh, dass Australien zurückgekommen ist. Und obwohl Australien auch eine interessante Aufstellung hatte, worüber wir ja gleich reden werden, bin ich, wie gesagt, froh, dass die es geschafft haben, den Sieg zu holen.
War auf jeden Fall ein relativ deutliches Hin und Her. Schon wieder, würde ich mal sagen, in so ein großes Spiel entscheiden Schiedsrichterentscheidungen das Ganze, beziehungsweise Spielerentscheidungen.
Oder eigentlich Spielerentscheidungen, genau.
Ja, wo der Schiedsrichter quasi da aufgefordert wurde, wirklich eine große Entscheidung zu machen. Wir hatten dann letzten Endes zwei rote Karten, die das wahrscheinlich deutlich entschieden haben, auch eine gelbe Karte. Es stand halt zeitweise, dass Neuseeland 14-13 gegen Australien gespielt hat. Lass uns einfach gleich einsteigen bei den roten Karten. Was ist da passiert? Erklär uns und vielleicht auch, wenn deine Meinung dazu, ob die gerechtfertigt wurden.
Ja, kurz, beide sind gerechtfertigt. Die Regeln sind ja ganz klar. Direkt Kontakt mit Force, also mit Einwirkung, mit großer Einwirkung auf den Kopf von der Schulter. Bei beiden, ne? Da, insbesondere wenn man sich das später anschaut, gibt's da, ich weiß nicht, ob es viel zu diskutieren gibt, aber ob es irgendwelche mitigating Effects gibt, das
bezweifelt man, ne?
Also als ich es gesehen habe, beide Tickets, dachte ich mir so, da könnte man auch Geld geben. Aber wenn man dann trotzdem, mal drüber nachdenkt und so ein, zwei Tage zur Ruhe kommt, dann waren es die richtigen Entscheidungen. Weil es sind halt die Spieler, die einfach nicht tief runtergegangen sind. Und das will man ja eigentlich damit bewirken. Spielersicherheit, Player Welfare. Und das kann man halt nur erreichen, wenn man so eine Sachen los wird. Genauso wie man es ja 2010, 2011 mit den Tipp-Tackles gemacht hat. Man kann sich noch erinnern, Sam Warburton, rote Karte im Halbfinale gegen Frankreich, damals in Neuseeland. Und danach, die nächsten Jahre, wurde es besser mit den Tip-Tackles, also Leute über die horizontale Lift, ja, dass man das nicht mehr machen sollte. Und es gibt halt das Problem, es gibt Leute, die sind super angepisst und sagen, das Spiel wird schwach. Die Spieler werden schwach und ich kann mir das nicht anschauen. Das sind meistens natürlich keine Leute, die, glaube ich, selber mal 10 Jahre lang professionell Rugby gespielt haben. Ne? Sondern so irgendwie dritte Mannschaftsspieler oder so, die einfach nur sauer sind, dass von ihrer Mannschaft eine rote Karte bekommen wird. Und dass das anscheinend das Spiel jetzt kaputt macht.
Ja, ich glaube auch, dass beiden Karten gerechtfertigt waren. Unter den Bedingungen, den Regelwerk, der jetzt hat, zusteht. Das Einzige, was man vielleicht überlegen kann, es gab diese Idee, ich weiß nicht, ob du noch reden kannst, so ganz am Anfang des Jahres von dieser orangenen Karte.
Ja.
Das, weil also an sich natürlich beide definitiv unter jetzt rot, aber viele Leute denken halt, vielleicht wäre eine Idee, weil hier in dem Fall war es halt irgendwie nicht, dass die Leute da absichtlich irgendwelche Leute ins Gesicht geschlagen haben oder so, sondern da wahrscheinlich so ein Tackle-Technik-Thema dann wieder zustande kommt, dass man vielleicht einfach so im Unterzahl für 20 Minuten spielt, der Spieler darf nicht wiederkommen, aber darf in dem Sinne getauscht werden, dass aufgelistet kann zu 15 gegen 15 wieder in dem Fall. Was wäre deine Meinung dazu? Wäre das irgendwas, was du befürworten würdest?
Man muss ja mal sehen, für eine gelbe Karte gibt es 10 Minuten Zeitstrafe. Für eine rote Karte ist man das gesamte Spiel draußen. Das heißt, ich sehe zwischen diesen beiden Stufen sehe ich noch eine Zwischenmenge, eine Zwischenstrafe, die man einführen kann. Ob man das nun orange Karte nennt oder weiße Karte oder was auch immer was. Ich denke, rote Karte ist immer noch gerechtfertigt, wenn es wirklich, wie man so schön sagt, reckless ist. Ne? Wenn es wirklich was mit Absicht geschieht, sage ich mal so. Aber so eine Sachen wie jetzt am Wochenende könnte ich sagen, okay, der neuseeländische Spieler Ofa Tuangafasi versucht noch halbwegs ein bisschen runterzugehen, also seine Knie gehen runter, er versucht seine Arme herumzureißen und der Winger, der zu ihm läuft, der fällt ja ein bisschen runter, weil er vorher, glaube ich, von Adi Savia am Bein getackelt wurde. Das heißt, deswegen geht er ein bisschen runter. Deswegen unterstelle ich dem Menschen jetzt nicht super böse Absicht, weißt du? Es ist halt nur, dass seine Tackling-Technik nicht ganz sauber ist. Und da könnte man dann sagen, okay, man gibt dem 20 Minuten Zeitstrafe oder man 20 Minuten eher raus mit 14 Mann spielen und dann darf jemand Neues reinkommen.
Ja. Das ist der Vorschlag zumindest, ja.
Also irgendwie, ich weiß jetzt nicht genau, wie es aussehen soll. Eine Zwischenstufe zwischen Gelb und Rot, sehe ich mal. Weil wenn jemand in der 10. Minute eine rote Karte bekommt, und oftmals sind Rugby-Spieler auch auf professionellem Niveau nicht so ausgeglichen, wie man es sich wünscht, dann ist das einfach eine zu krasse Benachteiligung.
Also ich weiß auch nicht, halt quasi, also ich glaube auf den Ebenen professionellen Rugby mit den ganzen Fernseher in verschiedenen Winkeln, die man das beobachten kann, ist es halt möglich zu sehen, was da passiert ist und in den Fällen, die wir halt so am Wochenende hatten, war es nicht, dass irgendjemand im Rock reingegangen ist und jemand ins Gesicht geschlagen hat oder so, irgendwie so wütend. Also, sondern der Technik-Sache. Und ich glaube, das ist halt schon ein guter Punkt, habe ich mir nicht so viel Gedanken dazu gemacht, aber schon der Unterschied zwischen 10 Minuten Strafe und in dem Fall, keine Ahnung, 70 Minuten Strafe ist schon Tag und Nacht Unterschied, obwohl, ja, vielleicht manchmal unter verschiedenen Faktoren könnte man die nicht so weit auseinanderstufen. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was ich glaube, mal dann wieder aufgegraben wird nach dem Wochenende, weil viele Leute wollen halt trotzdem bei den Top-Spielen wirklich natürlich alle Spieler auf dem Feld haben. Aber was wir halt sagen könnten, ist, dass das Disziplin wahrscheinlich auf beiden Seiten ein bisschen ja, schwächer geworden ist, beziehungsweise meiner Meinung nach Australien hätten mal einfach so das Spiel taktisch runterbringen müssen oder nach Hause fahren müssen und trotzdem disziplinärisch waren die ein bisschen schwach, oder? Also die rote Karte und eine gelbe Karte, also es sind schon ein bisschen ja, nicht so taktisch schlau von denen. Liegt das an deren, dass sie halt so eine relativ unerfahrene Mannschaft drauf hatten, oder woran lag's?
ich vielleicht das, aber vielleicht auch ein bisschen übermotiviert, viele neue Spieler dabei, sag ich mal so, man will unbedingt gewinnen. Ich hätte es eher, also ich war eher überrascht davon, dass sich Neuseeland darauf eingelassen hat und selbst zu vielen Undiszipliniertheiten hinreißen hat lassen und dass sie auch in diesen Art, man sagt Dogfight in Englisch, eingelassen haben. Also psychologisch gesehen ist, sind die Australier, also zum Beispiel der Scrum Half hier, wie heißt er, Nummer 9 mit dem Bart?
Nick White,
ne, war super nervig das ganze Spiel über und die Neuseeländer haben das an sich ranlassen, haben das an sich herangelassen und deswegen meiner Meinung nach haben sich oftmals hinreißen lassen auf diesen psychologischen Kampf und haben das deswegen oftmals die Fassung verloren.
Ja.
Sage ich mal so. Und ja, haben sich halt darauf eingelassen und die Wallabies haben es halt einfach besser ausgehalten und einfach besser runtergespielt, sage ich mal so. Ich fand jetzt auch gar nicht so viel Undiszipliniertheiten bei den Australiern. Also bis auf, gut, das mit der roten und der gelben Karte, aber ansonsten fand ich sie nicht übermäßig undiszipliniert von denen. Fandest du das?
Ja, doch, also Straftritte weggeben, also unnötig. Also ich fand schon einige Sachen. Also ich fand, wo die halt einfach diesen Mann im Überzahl hatten, auch von relativ früh im Spiel, dass man das ein bisschen entspannter hätte rangehen können. Also Neuseeland natürlich mit 14 Mann ist immer noch Neuseeland, aber man hat schon einen Vorteil, dass man einfach irgendwie, also immer wieder den Platz finden kann. Ich fand, dass sie einfach so ein bisschen ungeduldig daran gegangen sind, auch so Straftritte weggeben und solche Sachen, also Penalty Count, okay, von beiden Seiten ganz hoch.
Ja, aber immer noch weniger ungeduldig als die letzten beiden Tests.
Ja, natürlich.
So musst du, das ist ja eine Verbesserung. Ne? Du musst ja immer sehen, von welchem, ich weiß, was du meinst, worauf du hinaus willst, ne? Aber musst ja sehen, was für eine Vollkatastrophe das letzte Spiel war, sage ich mal so. Natürlich. Beziehungsweise eine Vollkatastrophe die beiden letzten Spiele, ne? Von daher haben die sich eher besser entwickelt. Aber du meinst, es ist noch Potenzial nach oben da. Die hätten das Spiel deutlicher, also, abgewiefter.
Ja, also, können. Ja, also ich habe auch so ein paar andere Sachen in den Medien und gehört und gelesen. Natürlich hast du auch in den U20 Levels, also natürlich Neuseeland als Herrenmannschaft, hat man einfach diesen Win-Quote, also dass man gegen den gewinnt, relativ niedrig, aber Australien mit den jungen Spielern, die sind auch in den Jugendmannschaften daran gewöhnt, dass sie Neuseeland schlagen können. Es ist auch so ein bisschen so dieses, Irland hat das lange Zeit als Mannschaft, dass sie Neuseeland nie geschlagen hat, aber sobald man die einmal geschlagen hat, wusste man, ja, das ist ja möglich und dieses Respekt, so Respekt ist halt eine Sache, aber Respekt tendiert manchmal zu Angst und ich glaube, dass mit jungen Spielern da, die hatten ja relativ viele neue Leute da integriert, dass die keine Angst hatten, das natürlich, aber manchmal so nicht genug Geduld hatten, also ich würde mir wünschen, es fehlt wirklich so jemand in Australien, ja, vielleicht im Hintermannschaft, der ist ein bisschen delegiert, koordiniert, so ein bisschen, das hat so neben Hooper zum Beispiel im Sturm, das ist ein bisschen wie sagt man, das so ein bisschen als Puppenmeister, so das ein bisschen alles lenkt, sozusagen, das fehlte so ein bisschen, aber ich das ist ja normal, die haben eine Mannschaft mit extrem vielen neuen Jungs dabei, besonders in der Hintermannschaft, sehr ungewöhnte Aufstellungen in der Hintermannschaft mit Rhys Hodge auf 10, also das ist halt...
Aber was sagst du zu Rhys Hodge generell?
Ich finde ihn ein super Spieler, Top-Spieler, aber er ist definitiv kein Verbinder, halt, ne? Also 15 ist halt ja seine Position, würde ich halt mal sagen, und das... Könnte er sich einbinden als zweiter Playmaker sozusagen immer wieder, aber das ganze Spiel zu delegieren von 10 aus, glaube ich
nicht. Ich fand seine Leistung jetzt eigentlich richtig gut, Donald.
Ja, ich will halt nicht sagen, dass es nicht gut war, aber das als permanente Lösung ist halt nichts. Das meine ich.
Okay. Der hat in den Jugendmannschaften Verbinder gespielt, ne?
Ich weiß. Ich weiß.
Wer hat denn noch für dich herausgeragt eigentlich von der Wannabes-Mannschaft? So bam, die ersten ein, zwei Leute, wo du sagst,
bam. Oh. Also Cora Betty für mich, also ich bin halt so ein Riesen-Fan, wir haben ihn ja in Australien ja gesehen bei Melbourne, für Rugby League. Und der war halt einfach ein Try-Scorer damals schon. Ich finde, es gibt natürlich viele Sachen, woran man mit ihm zusammenarbeiten kann, aber seine Geschwindigkeit, seine Einsatzbereitschaft, da kann man halt echt nicht zweifeln. Man hat es einfach gesehen in dem Tackling ganz am Ende.
Super gelesen. Super Kenzie ausgeführt. Einfach und danach ist er wieder auf die Beine und hat den nächsten Tackle gemacht. Ne?
Ja, genau. Das fand ich halt ganz gut. Ich fand es zum Beispiel Loliseo, der Verbinder, wo er dann reinkam, also nachdem er so eine schlechte Leistung letzte Woche hat, fand ich ziemlich gut, dass er das Spiel, du hast ja gesehen, dass er so ein Running Halfback ist, dass er wirklich gerne den Platz gesucht hat und da, wo es ein bisschen sich geöffnet hat, natürlich mit einem Mann weniger, ein bisschen Leute, die ein bisschen müde waren, hat er den Platz ausnutzen können. Also ich fand, das war eine gute Kombination halt aus dem gesamten alle Tore fand ich auch ziemlich cool, ein paar coole Tacklings, ein paar gute Einsätze. Von der Neuseeland-Seite, ja, war ich ein bisschen enttäuscht von Bowden Barrett. Hat für mich auf jeden Fall lange gefehlt. Da hat man einfach gesehen, dass es ein bisschen anders ist, wo er den Ton hat angibt. Aaron Smith auch gefehlt. Ich finde grundsätzlich, das hat man ja noch nicht angesprochen, aber ich finde grundsätzlich, dass Neuseeland, also das ist nicht deren A-Mannschaft, würde ich mal sagen. Die haben schon ein bisschen experimentiert und ist es nicht so 100% aufgegangen. Von Bodenbart ein bisschen mehr erwartet. Rico Juani, weiß ich nicht, geiler Haarschnitt, aber sonst leistungsmäßig weiß ich nicht so 100%.
Ich war ein bisschen, man muss ja mal sehen, dass halt TJ Perenara, Bowden Barrett und Nagani Laumape eigentlich die Hurricanes-Kombination war, die vor ein paar Jahren den Super-Rugby-Titel gewonnen hat. Ne? Also das war ja 9, 10, 12. Und ich bin ein Riesenfan von Laumape, aber einige sagen, sein Spiel ist einfach zu eindimensional und Kommunikation ist auch nicht seine Stärke. Also das heißt, der kann halt nur eine Sache geradeaus rennen und über Leute drüber rennen oder so. Aber ansonsten kann der nicht viel. Und das sagen einige, ist als Center ein bisschen zu wenig heutzutage. Ja. Ich habe jetzt auch nicht so viel von ihm gesehen, muss ich sagen. Weiß nicht, ob man das ihm alleine ankreiden kann. Ich finde auch, man sah den Unterschied zwischen Aaron Smith an 9 und TJ an 9. Ne? Also da ist Aaron Smith, würden wahrscheinlich sagen, Top 3, Top 2 Scrum Halves weltweit.
Ja.
Man sieht aber den Unterschied zu TJ Perenara im Sinne von Kommunikation, Leute rumschicken, Schnelligkeit der Pässe, Genauigkeit der Pässe. Ne? Ich meine, er ist immer noch Weltklasse. Aber halt nicht Aaron Smith.
Ja, das sind weniger.
Adi Savia, mega Performance.
Ja.
Fand ich super geil. Akira Ioane war auch sehr gut. War, glaube ich, sein erster Teststart nach etlichen Jahren, die er gewartet hat. Bin gespannt, ob der weiter bei den All Blacks eingesetzt wird. Der hat ja an 6, glaube ich, jetzt gespielt.
Ja, hat er. Ja, also ich finde auch, dass es gut war, so ein paar so von den nächsten Leuten zu sehen, nur wahrscheinlich, vielleicht hakt es ein bisschen an deren Motivation hat auch, das war vielleicht nach den, also sie hatten ja 3 intensive Spiele, vielleicht hat es ein bisschen gehakt bei denen. Wir wissen es ja nicht. Aber auf jeden Fall ist es für Australien 24-22 ausgegangen gegen Neuseeland, also Wallabies schlagen Neuseeland mit, also am Ende geht die ganze Serie hat einmal unentschieden, 2-mal Niederlage, 1-mal gewonnen für Australien. Ja. Positive Zeichen haben wir gesehen, neue Spieler haben wir gesehen und vielleicht so grau, wie wir das die letzte Zeit angemalt haben für australische Rugby ist es nicht. Vielleicht gibt es da doch Licht am Ende des Tunnels.
Tri Nations gehen weiter, in 2 Wochen geht weiter, wir werden bei Vorpass.
Und gleich geht's für uns in die Pause. Wir holen uns ein bisschen Luft und dann geht's gleich weiter mit unserer Preview für das Autumn Internationals. Also bis gleich bei Vorpass. Welcome back, herzlich willkommen zurück zu Vorpass. Wir hatten ja mal über Australien und Neuseeland gesprochen, aber jetzt wollten wir im Teil 2 über dieses anstehende Turnier, jetzt Autumn Internationals, die Herbstspiele. Big G, normalerweise ist das die Gelegenheit, wo die Südhemisphäre-Mannschaften in den Nordhemisphäre kommen und gibt es halt Parteien wie, keine Ahnung, Neuseeland gegen Irland oder England gegen Australien oder solches. Dieses Jahr ist ein bisschen anders. Ja, ein bisschen so erweiterte Six Nations plus Georgien und Frankreich. Wir hatten ja letzte Woche so ein bisschen ja, erzählt, was wir hoffen, was wir erwarten. Vielleicht können wir jetzt so ein bisschen eher gezielt auf die Spiele schauen. Mhm. Und ein, zwei Kader stehen halt so fest. Vielleicht da ein bisschen ein kleines Preview machen. Das erste Spiel ist am Freitag, jetzt am kommenden Freitag, Irland gegen Wales um 20 Uhr deutsche Zeit. Du hattest ja eben gesagt, der Wales Defense Coach ist gerade ausgestiegen. Ich weiß nicht so wieso, ich habe es auch nur so in den Schlagzeilen gesehen. Irland hat auch einen Kader nominiert, der kaum sich ändert von das, was wir alles gesehen haben. Also haben für die Monate jetzt keine absolut neuen nominiert. Was erwarten wir da bei dem Spiel oder was erwarten wir da?
Ja, Wales, ne, ist gerade, der Coach muss sich schon erklären, dass er nicht über irgendwelche Langzeitpläne sprechen will. Byron Hayward wurde gegangen, sage ich mal so. also ist gegangen. Ich weiß nicht, ob er selber entschieden hat. Ich glaube, es wurde entschieden bei gemeinsame Mutual Agreement, sage ich mal so. Es wird in Irland gespielt.
Ja.
Wales wird nicht happy sein, dass sie zu Hause gegen Schottland verloren haben.
Ja.
Schottland, die normalerweise, wenn man Italien rausnimmt, also Schottland, die auch oft den Wooden Spoon erlangt haben, die werden mit ihrer Leistung überhaupt nicht zufrieden sein. Deswegen hoffe ich mal, dass die sie richtig am Riemen reißen werden und in Irland eine großartige Performance liefern werden, ne?
Ja, also von den Irland-Seite kann ich halt nur sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht war, dass nicht so, ja, nicht noch mehr Young und Up-and-Coming-Spieler sozusagen deren Wege in den Kader gefunden haben.
Mehr zum Beispiel?
Nein, also es gibt halt extrem viele bei Leinster, zum Beispiel wie Harry Byrne, Craig Casey bei Monsters zum Beispiel, Gedränge halb. Also besonders in den Positionen 9 und 10 hätte ich mir gehofft, dass wir mehr sehen. Also für 10 hat zum Beispiel Irland nominiert Sexton. Ja, wir wissen schon, was er tut. Byrne, Anders Byrne, shit, Vorname, fehlt mir. Harry Byrne, ja, ist der andere. Egal, okay. Burns Senior und Billy Burns von Ulster. Er ersetzt halt zum Beispiel Carty und das ist halt irgendwie so, weiß ich halt nicht, was man daraus lesen kann. Ist es halt so eine Mannschaft, der sich aufbaut für die Zukunft, dann weiß ich halt nicht, dann fehlen so ein paar Leute oder ist es einfach Leuten, die Stabilität zeigen will. Weiß ich auch nicht. Also natürlich.
Also du bist nicht happy mit der konservativen.
Ich hätte mal, also man hätte einfach noch mehr Leute so einen breiteren Kader nominieren können, um einfach so ein paar Leute mit einzudecken. Also was in den letzten Zeit, was Irland oft was gemacht hat, waren halt so ein paar Leute zu nominieren als so Trainingsspieler oder Up-and-Coming-Spieler, sage ich mal. Und die waren immer mit den Mannschaften unterwegs, Ross Byrne heißt der, Adria Byrne übrigens, aber die waren halt mit den Mannschaften unterwegs und haben damit trainiert. Die waren halt nicht so in den Vollkader, aber die haben so mittrainiert. Und das war zum Beispiel Harry Byrne, Craig Casey, Ryan Baird, Will Connors im Frühling. Und das sind Jungs, die dann so ein bisschen so sehen können, ah, okay, das ist der Unterschied zum Club Rugby und ich schnupper mal so ein bisschen rein, so ein bisschen Praktikum bei der Nationalmannschaft. Und solche Sachen hätte ich mir gehofft zu sehen, okay, da sehen wir, was so nachkommt. Und besonders, wenn man so vielleicht, ja, wenn man jetzt dieses Jahr stehen keine Rankings so im Spiel. Es steht halt nichts Großes im Spiel, außer so, das ist kein Turnier, ja. Nicht so, ne? Also,
ja.
Jetzt ist es so was anderes. Du machst Geräusche.
du willst doch so eine, auch wenn das jetzt kein richtiges Six Nations Ding ist, aber du willst doch nicht, nachdem du fünf, also du weißt, Wales kommt zu dir, sind hochmotiviert, haben fünfmal hintereinander verloren und haben ein paar Spieler wieder da, die jetzt verletzt gegen Schottland war. Also für Wales kommt Chibberick back, Lee, der Prop ist wieder da und der Winger Rhys Samet. Und du willst doch nicht als Irland-Mannschaft dann vielleicht zu viel spielen, zu viel jungen Leuten eine Chance geben und dann schon den Start so verhauen.
Ja, nur andererseits könnte ich das genau dann sagen, das Gegenteil davon sagen, dann sagen, okay, was ist jetzt, wenn die Six Nations tatsächlich im Februar passiert? Was hoffen wir, dass wir in diesen Ordensspielen daraus lernen, um mitzunehmen zu Februar? So weit ist es ja nicht weg. Und ich sage mal, wenn jemand am Rand der Nationalmannschaft ist, hat er jetzt keine Chance. Also er soll aus dem Nix in die Nationalmannschaft kommen. Also wer soll Saxon jetzt ersetzen? Wer soll Murray jetzt ersetzen, wenn im Februar die verletzt sind oder Form hat weg oder was auch immer? Den Verlauf
sehe ich. Meinst du nicht, man sollte so ein Experimentierteam vielleicht eher die Woche drauf, weil die Woche drauf spielt Irland in England, in Twickenham. Am 21. November. Meinst du nicht, weil da erwartet man von Irland schon weniger? Also, da sind die Leute weniger sauer, wenn da verloren wird, sag ich mal so, weil es auswärts ist und weil es auch in England ist.
Ich sehe es genau andersrum. Also, ich würde halt zum Beispiel in dem Wales-Spiel, würde ich halt eher so experimentierfreudiger sein als in dem England-Spiel. Also, ich glaube, in dem England-Spiel wird der Top 15 halt auslaufen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, gut, okay.
Und ich hätte gehofft, dass zum Beispiel, also gegen Wales werden wir höchstwahrscheinlich James Lowe sehen auf Ecke. Der ist halt quasi gebürtiger Neuseeländer, der seit über 3 Jahren in Irland ist. Und extrem geiler Spieler. Hätte eigentlich deutlich für die All Blacks spielen können. Die haben ihn immer so ein bisschen verweigert, ihn zu nominieren und pipapo. Und dann hat er sich seine Zukunft dann am Ende doch woanders entschieden. Und ist einfach absolut Leistungsträger bei Lancer seit 3 Jahren. Also den werden wir auf jeden Fall sehen. Das ist halt cool, das ist halt neu. Ja, ich weiß halt nicht, die Mannschaft ist noch nicht nominiert worden. Bei Wales, ich meine, Wales ist gerade in so ein bisschen so Zwischenstatus. Dass wenn jetzt Irland rausgeht und Wales 30-15 schlägt, außer dass wir irgendwie so ein neues Spielsystem sehen, werden wir halt daraus nichts lernen. Also gegen Wales zu gewinnen, das bringt halt ja nichts. Das ist halt so ein bisschen, was ich damit sagen will. Also ich würde lieber zu Wales gegen Wales verlieren. Und auch mit ein paar neuen Leuten inkorporieren und dann sehen, okay, da ist so ein bisschen Spielsystem dahinter, was Neues. Und da kann ich auch gerne verlieren. Gegen England ist es halt ein bisschen anders. Da ist halt so eine Rechnung offen von diesen Spielen gegen England, gegen Saracens und solches. Das ist halt so.
Ja, aber meinst du, gegen England habt ihr so eine große. Also sollte man das England-Spiel nicht sowieso Ja, du musst ja auch gewinnen zum Teil, ne? Also. Du musst auch Defense und deiner Rugby-Union zu Hause was liefern, meinst du nicht? Im Sinne von Siege.
Ich glaube nicht. Also ich glaube, es wäre anders zu begründen, wenn es um World Rankings gehen würde und solches. Das ist halt nur meine Meinung. Also ich wäre halt offener für so neue Sachen.
Okay. Gut. Wir können uns freuen, James Lowe auf Ecke. Wales wird stärker in das Spiel gehen, wird motivierter in das Spiel gehen. Meinst du völlig offen, wer gewinnt? Oder eigentlich Irland klarer Favorit?
Irland klarer Favorit, aber wie gesagt, ja. Dann geht's halt weiter. Samstag hat Italien gegen Schottland das Spiel um 13.45 Uhr. Weiß nicht, wollen wir viel dazu sagen. Schottland eigentlich ein Mannschaft auf dem Weg nach oben und Italien eine Mannschaft, der konsistent oder zumindest permanent auf einem Level spielt.
Italien permanent auf einem Level, ja, das kann man gut oder schlecht sehen. Jetzt die große Chance für Schottland, zu dreimal hintereinander oder viermal hintereinander zu gewinnen, seit langem mal wieder. In Italien, ja, aber ihr dritte Wahl, Verbinder, wird starten. Und zwar der Held, der alle retten soll, Duncan Weir. mit
beste Frisur.
Beste Frisur ever. Ist, glaube ich, von Edinburgh vor 2-3 Jahren zu Worcester, ja. Worcester Warriors gegangen, hat sich seitdem verbessert, wurde aber in den letzten Spielen nicht berücksichtigt. Hat auch darüber gesprochen, wie sehr ihm das wehgetan hat. Aber jetzt, wo Finn Russell, glaube ich, länger draußen ist und auch der andere, Adam Hastings,
ja.
Beide Langzeitverletzungen, da muss er jetzt das Spiel stemmen. Und das ist die, also auf dem werden alle Augen sein, denke ich. Ne?
Aber ein gutes Spiel, um aufzubauen, oder? Gegen die Italien?
Genau, ne? Nicht zu viel. Es ist noch genauso, es ist so viel Druck da, du musst auswärts gewinnen, aber auch nicht zu viel Druck da, weil es halt nach wie vor Italien ist, sag ich mal. Vielleicht genau das perfekte Spiel für Schottland. Ne? Wäre natürlich eine riesen herbe Enttäuschung, wenn Schottland das verliert, sage ich mal so. Ne? Aber ich gehe davon aus, wir werden jetzt nicht hier mit 40 Punkten gewinnen, aber ich denke trotzdem, dass sie so mit plus 10 gewinnen werden.
Phasenweise, aber in den letzten Wochen von Italien haben wir schon was gesehen. Also ich meine, phasenweise ja, gegen Irland war es okay, phasenweise war es gegen England okay, aber ich glaube, das sind zwei Mannschaften, die so auf unterschiedliche Wege gehen. Also einer ist eher so mehr als in Aufbau, sage ich mal. Und Schottland hat so ähnlich ein bisschen deren Gang gefunden hat. Und besonders mit Finn Russell, der Rookie in der Nationalmannschaft, unser Drinking Body. Genau, great wahrscheinlich trainer. So.
Großer Freund des Pods, ja.
es geht weiter mit der, ja, also ich meine, 8 georgische Stürmer gegen 15 Engländer dann am 16 Uhr am Samstag. Was wollen wir hierzu sagen? Also England wird hat wahrscheinlich, glaube ich mal, eher so durchmischen, die Karten ein bisschen neu mischen in der Mannschaft.
Georgien
hat so Riesentypen, die so aussehen wie du, aber doch im Sturm etwas mehr drauf haben.
Mir fällt da gerade ein Zitat ein von Wayne Crockett, ehemaliger All Blacks Prop, hat gesagt, der härteste Prop, gegen den er jemals gespielt hat, ist irgendein Georgier oder so. Ich glaube, er hat es in seinem Buch geschrieben. Also er hat sich gefragt, was sie den Leuten in die Muttermilch reinmischen oder so, dass die halt so eine Ochsen werden.
Frage ich mich auch manchmal bei dir, aber
wer weiß. Ja, viel so viel Demeter. Viel Demetermilch momentan mit 3,8% Fett. Aber gut, Georgien, Stürmer. Ja, Georgien kann sich nur verbessern, weil das letzte Spiel so grausam war gegen Georgien. Ja. Das war zu langsam, ich weiß nicht, war auch ein bisschen enttäuschend. Georgien hat halt immer die Arschkarte, weil die halt auch immer schon mal auswärts spielen müssen gegen die Tier-One-Nations. Ne? Ich glaube, Schottland war jetzt die erste Mannschaft Tier-One-Nation, die mal wirklich nach Georgien gekommen ist. Ja. Das heißt, es wird immer schwieriger für die, wenn die zwar auch mehr Spiele gegen Tier-1-Nationen bekommen, die werden aber immer auswärts stattfinden, ne?
Was ist jetzt, also ich meine, viele Leute haben über den Jahren gesagt, okay, es sollte halt ein Playoff geben, Italien, Georgien, also für Six Nations und so. Ist das eine Riesengelegenheit für Georgien zu zeigen, was sie wirklich drauf haben?
Georgien hat jetzt 4 Spiele, die haben jetzt die Chance, nicht nur ein Spiel, sondern 4 Spiele sich gut zu präsentieren. Und damit meine ich nicht Spiele gewinnen müssen, sondern einfach, dass die zum Teil phasenweise mithalten. Man muss über die dann das Gleiche wie über Italien sagen, oder die stehen in den World Rankings ja sogar über Italien, aber dass man sagt, die sind wettbewerbsfähig über mehrere Wochen hinweg. Ne?
Ja.
Gegenüber Top-Mannschaften. Ne? Es ist ja mal was eines, wenn du so mal drei Testspiele hintereinander machst und gegen eine gute Nation und dann gegen so mittlere Nationen oder so wie Rumänien oder sonst irgendwas oder gegen Russland. Die kann man dann, da hat man nur eine schwere Prüfung. Aber jetzt sind es halt mal 4 Spiele. Und das sind natürlich auch alles Brocken, sage ich mal so. Weil es in Twickenham ist gegen England, dann gegen Wales und dann das letzte Spiel ist in Irland. Ne, das sind halt alles die Home Nations und alle zu Hause bei denen.
Also ist eine ordentliche Spanking angesagt.
Also ich hoffe einfach, dass die phasenweise gegen England gut mitspielen können. Ich gehe davon aus, also England, da bin ich der Meinung, also die wollen auch einen guten Start haben, werden deswegen kein Development-Squad dahin schicken.
Okay. Es geht ja am Sonntag dann zu Ende für das erste Wochenende mit um 16.15 Uhr Frankreich gegen Fiji. schon eine ziemlich coole Aufteilung. Zwei Mannschaften, die gerne so schön spielen, sage ich mal. Also sehr schön anzusehen spielen zumindest. Fiji ein bisschen so, ja, unbekannt für uns, was darauf, also da zu erwarten ist. Aber mit so ein paar absolute Weltklasse-Jungs. Unter anderem der Rookie von Naholo, also der, ja, kurz seine Auszeit genommen hat, aber jetzt in England spielt. Also dann ist der Trip nach Frankreich für ihn nicht so weit. Frankreich einfach die Mannschaft, die wirklich auf dem Weg nach oben ist. Also lange Jahren so ein bisschen, wir wussten halt nicht so seit 10 Jahren, was sie überhaupt als Projekt vorhaben. Aber jetzt haben sie auf jeden Fall dieses Ziel 2023 gesetzt, um deren Weltmeisterschaft zu Hause zu gewinnen. Und wir haben ja gesehen, Dupont, Intermark, richtig tolle Spieler, jung, erfahrene Leute, trotzdem durchgemixt und extrem, ja, gutes Verteidigung dank Edwards.
Ja,
was ist in dem Spiel, was kommt auf uns zu in dem Spiel?
Es ist ein absolutes, weiß ich nicht, also ich alle Vorhersagen, die man da treffen kann, es ist für das Spiel meiner Meinung nach vollkommen hinfällig. Die Frage ist für mich, mit der Qualität, die Frankreich hat und was Frankreich gezeigt hat in den letzten Monaten bzw. dieses Jahr, sollten die in der Lage sein, gegen Fiji zu gewinnen. Ich will jetzt nicht sagen komfortabel, aber überzeugend. Aber ist halt die Frage, Fiji, wenn die so elektrisierend wieder spielen, viele Offloads umherschmeißen, vielleicht auch einige Undiszipliniertheiten an den Tag legen, wird sich Frankreich auf dieses Niveau, ich will jetzt nicht sagen herablassen, aber werden die sich angleichen? Mhm. Weißt du, oftmals, wenn man gegen vermeintlich schwächere Teams spielt, lässt man sich so ein bisschen unterbewusst runterziehen.
Ja, das war immer meine Ausrede.
Nur ganz starke Teams, also können auch psychologisch ihren Schuh durchziehen, sage ich mal so, meiner Meinung nach. Ja. Und also wenn, also Frankreich, wenn die diese psychologische Stärke haben, ihr Ding durchzuspielen, ihr so, was sie 2020 gezeigt haben, dann sollte das kein Problem sein, Fiji zu besiegen und auch eine überzeugende Leistung abzuliefern. Manche sagen, Antoine Dupont, beste 9 in der Welt momentan, einige Nordhemisphäre-Kommentatoren. Ich bin der Meinung, ja, muss er konsistent noch ein bisschen was über Jahre zeigen. Ne? Also ein Aaron Smith hat jetzt über Jahre hinweg, über ein halbes Jahrzehnt abgeliefert. Ne?
Ja.
Okay. Eine gute Saison, ein gutes Jahr macht noch nicht weltbesten Scrum Half aus, meiner Meinung nach.
Ja, Dupont ist schon ein bisschen länger dabei, aber ja, du hast schon recht, dass er gerade so der Man im Fokus ist. Grundsätzlich schwierig zu sagen, was bei Fiji Frankreich passiert. Also oft hofft man, dass Fiji länger mithalten kann. Normalerweise so geht es so ein bisschen auseinander, so nach 60 Minuten. Aber man könnte das auch über Frankreich manchmal sagen. Wir werden ja sehen. Wir sind ja gespannt auf jeden Fall. Am Wochenende stehen 4 Top-Spieler hat vor uns hat an. Neben natürlich alles, was im Pro 14 etc. noch parallel hat, läuft. Es gibt auf jeden Fall viel zu sehen am Wochenende. Und wir werden dann nächstes Wochenende nochmal so ein kleines Review machen von den Spielen. Und hoffentlich haben wir was Geiles erleben können. Ja. Big G, vielen lieben Dank für deine Zeit auf jeden Fall. Wolltest du noch was in die Runde reinwerfen? Hattest du noch ein Update für uns?
Nee, sonst hatten wir nichts, oder?
Wie das läuft deine Coaching-Career eigentlich?
Der Peter Smutner hier vom der Lehrmeister vom Rugbyverband Bayern hat jetzt hier so einen Hybridkurs angeboten, bietet das an. Der geht heute los, 18:30 Uhr. Man braucht ja so 8, 9, 10 Module, um einen C-Schein zu erreichen. Also Rugby, C-Schein, anerkannt. Und 5, 6 Module wird er jetzt im November, Dezember Theorie-Online-Kurse anbieten, 3 Stunden pro Woche, so ungefähr. Ja. 6 Sessions. Und dann im Januar, Februar wird es weitergehen mit den Praxisteilen dazu. Schön. Das heißt, man hat die Chance, innerhalb von 3, 4 Monaten einen großen Teil dieser C-Scheine, C-Module zu machen. Was ich super gut finde, ne? Also das ist jetzt die Zeit, die man es nutzen kann. Ne? Wer weiß, ob wir uns im Januar, Februar treffen können, aber zumindest hat jemand schon mal einen Plan und man macht mal etwas, ne? Anstatt nur zu reden. Ja, mal gucken, das geht heute Abend los.
Ja. Geil. Dann freuen wir uns für dich auf jeden Fall, dass du so engagiert bist.
Ich halte dich auf dem Laufenden.
Sehr gut. Wir werden hier unseren Abschluss machen und finden es cool, dass wir eingeschaltet haben und hoffentlich nächste Woche wieder. Big G, vielen lieben Dank. Euch zu Hause, vielen lieben Dank und bis bald wieder bei Vorpass.
Bis bald bei Vorpass.
Vorpass!
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.